Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, es ist kein Notpodcast, denn der Tennisprophet Andreas Dürer und ich starten, aber es ist jetzt 10.18 Uhr mitteleuropäischer, also österreichischer Zeit. Das Finale zwischen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz war kurz vor 3 Uhr früh zu Ende. Ich war mittlerweile schon mit dem Hund, wollte eigentlich schwimmen gehen, aber der Andi hat gemeint, da müssen wir drüber reden. Und das ist natürlich völlig richtig, ein außergewöhnliches Tennisspiel, das zu Beginn von Niveau her gar nicht einmal so toll war, aber irgendwie dann, wie hast du so schön gesagt, Andi, uns gezeigt hat, warum wir diesen Sport so lieben. Bitte, the floor is yours, the floor is yours.
Ich war wie immer sehr penetrant, das bin ich auch jetzt, und kaum einzubremsen, trotz Schlafmangels, aber ich habe mich gefühlt wie 16, 17 oder 18, wenn man jungverliebt ist. Und man ist auch alt, immer wieder jungverliebt in diesen herrlichen Tennissport, das ist das Schöne, egal auf wessen Seite man sich befindet. Und da war ja jetzt wirklich eine Konstellation, ich sage euch, also 4 Stunden sich gegeißelt, inklusive Ouvertüre natürlich im Fernsehen. Und ich wollte immer schlafen gehen und irgendwie, ich konnte dann nicht. Das ist ja auch wieder eine Parallele. Wenn du verliebt bist, du kannst nicht einschlafen. Auch das ein Nebeneffekt, nebenbei bemerkt. Aber ja, das würde dann ein bisschen abgleiten. Aber es ist natürlich so gewesen, die Gänsehautmomente waren hervorragend. Wie du natürlich ganz, ganz richtig sagst, das Niveau zu Beginn war nicht so besonders, aber ich habe dann durchgehalten, also ich wollte immer wieder schlafen gehen und dann konnte ich nicht. Ich konnte irgendwie, ich habe versucht zwischendurch, ist mir nicht gelungen, bin wieder aufgestanden, wieder runter. Apropos Hund hin und her, der hat glaubt, das ist irgendwas Außergewöhnliches passiert und das ist es dann auch geworden gegen 3 in der Früh. Und danach war ich so aufgeregt, dass ich sofort quasi semi-live dich aufgerüttelt habe und zu diesem Gespräch sozusagen dich drängte. So hat es sich abgespielt, meine lieben Freunde oder auch Nicht-Freunde. Aber es ist so ein geiler Sport. Es ist einfach unfassbar. Mir fehlen noch immer ein bisschen die Worte. Ich werde es versuchen, dann vielleicht doch ein bisschen deutlicher matchspezifisch zusammenzubringen.
Ja, ich habe an mir selbst wieder festgestellt, also ich tue mich ja nie schwer, wenn ein Djokovic-Match ist, mit wem ich mithalte, nämlich im Grunde genommen immer mit dem Gegner. Egal, wer es ist. Aber diese Bewunderung, die ich hege für den Djokovic mittlerweile, für diesen Kampfgeist, für diese dann doch mentale Stärke. Also ich glaube, gestern, das hätte ihm richtig wehgetan. Wenn er das Match verloren hätte, gut, er hätte es natürlich verlieren können, weil er Matchball hinten war. Aber im dritten Satz dann, so viele Breakchancen, dann serviert er zum Match, kann es nicht ausservieren, hat 4 Matchball, glaube ich, davor gehabt. Insgesamt dann war es der 5. oder der 6. Matchball, den er verwertet hat. Aber dieser Biss, den der immer noch hat in seinem Alter, was der alles gewonnen hat, und das ist, natürlich ist es ein 1000er Finale, aber das war so gigantisch gut dann und er war halt, finde ich, am Ende dann, hat er halt dann nicht nur weniger Fehler gemacht, sondern hat die Bälle auch besser verteilt als der Alcaraz. Also im Tennis, der den letzten Punkt macht, ist immer der verdiente Sieg, aber vom Spielverlauf her im dritten Satz wäre es irgendwie auch zu 51% ein kleines bisschen ungerecht gewesen, wenn der Alcaraz gewonnen hätte. Natürlich, bei dem muss man wieder sagen, dass er dann halt doch nochmal das Break zum 5-5 macht, das war wirklich ein gigantisch schönes Tennismatch am Ende dann.
Also ich entnehme deinen Worten, dass du auch dem Schlaf entsagt hast.
Ja, ich habe auch bis zum Ende geschaut natürlich. Also ich bei 3-1 im zweiten Satz habe ich gedacht, gut, schön, in einer halben Stunde sind wir fertig. Und auch im Sinne des Erfinders, nämlich dass der Alcaraz das gewinnt. Und dann bin ich auch kurz vor 3 ins Bett gewankt und habe ausnahmsweise mal länger als bis 6 geschlafen und deshalb musste ich mit dem Hund dann um 9 gehen, wer es wissen möchte, was niemand wissen möchte. Aber bitte.
Aber ich bin ja froh, dass du mich gleich kontaktiert hast. Da haben wir es dann quasi hinter uns. Vielleicht für all jene, die erstaunlicherweise es nicht gesehen haben sollten, glaube ich, müssen wir ein bisschen jetzt doch, du hast das eh schon angeschnitten, auch auf den Spielverlauf eingehen. Also es sah danach aus, dass man sich wirklich doch relativ früh in die Federn legen kann, ohne etwas versäumt zu haben. Nach Alcaraz hat es ausgeschaut. Ja. Das war für mich insofern überraschend, da ja der gesamte Turnierverlauf nicht unbedingt für das für das große spielerische Vermögen vom Alcaraz auf Hartplatz noch gesprochen hat, aber dafür umso mehr natürlich für den kämpferischen Aspekt. Das muss man schon sagen. Und wenn der Herr Hurkacz die Vorhand nicht versemmelt, dann wäre, wenn wäre, bräuchten wir jetzt darüber nicht reden und es wäre halb so spannend. Das wäre vielleicht zu dem Termin auch gar nicht gekommen, weil das natürlich nominell dann kein Gipfeltreffen gewesen wäre. Aber gut, das wollte ich nur dazu gesagt haben. Ansonsten, jetzt ist mir das schon wieder, na, entfallen ist es mir nicht, aber es ging dann natürlich hin und her, wobei ich dann auch immer, so wie du, das Gefühl hatte, je näher die Entscheidung dann doch kam, irgendwie muss der Djokovic, er hatte ja auch viel mehr Gelegenheiten, aber der Alcaraz, der war ein Wahnsinn, wie der dagegen gehalten hat, immer wieder und dann hat es auch der Nole auf den Punkt gebracht, also er hat gesagt, er ist ja gewohnt, so quasi den spanischen, den Bullen auf der anderen Seite, aber sowas hat er so noch nicht erlebt, das war eines seiner intensivsten Matches überhaupt in der gesamten Karriere und das glaube ich, also das ist nicht nur dem Spielstand geschuldet, aber wie sich die hin und her gegeißelt haben, wie er dann, und du sagst es, was der an Resilienz nämlich aufgebracht hat, das muss man sich mal vorstellen, ich glaube, 4 Matchbälle nicht nützen können bis dahin, selber einen abgewehrt, da kann man noch sagen, ja gut, irgendwie. Aber trotzdem, es war ja nicht so, dass der Alcaraz dann dominiert hätte. Auf der anderen Seite, auch dort natürlich, der gibt nichts verloren, der Bursche. Und da war wirklich, also um Haaresbreite ist es dann irgendwie so gegangen, dass ich habe mir das natürlich angehört auf einem amerikanischen Sender und der hat dann so gesagt, also er muss das irgendwie jetzt über die Borderline, ganz vorsichtig über die Borderline bringen. Und er kann fast nicht mehr hinschauen, der Kommentator. So ist es mir auch gegangen, ich habe dann doch hingeschaut und am Schluss, bei 6-4 im Tiebreak, kam dann endlich einmal, zum 6-4 kam endlich einmal ein Aufschlagbrett, weil da hat ihn ja dann erstaunlicherweise auch das Service wieder verlassen, das erste. Also das war man kann sich nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat, auch wiederum ein Erfolg über sich selber. Und das hat mir eben auch so imponiert. Schön, dass du das sagst, man muss ihn nicht mögen, aber ich finde, man muss mehr als respektieren, was der aus sich herausholt nach wie vor.
Absolut bemerkenswert. Und natürlich, also wie er da über den Platz gegangen ist, ich glaube schon, dass es Stimmen gibt, die sagen, ja, das sehen wir nicht zum ersten Mal, dass er hier am Platz stirbt, der Djokovic, und dann trotzdem weiterspielt wie ein junges Reh, weil in den Ball wechseln. Also er hat natürlich unfassbar viele Fehler gemacht im ersten Satz, aber es ist halt auch eine Meisterschaft von ihm, finde ich, dass wenn es dann eng wird, dass er eben weniger, was heißt eng, aber wenn es eben darum geht, dann vielleicht zu verlieren, er noch einmal eben weniger Fehler macht. Und schlauer spielt dann auch, finde ich, und gestern sehr, sehr gut auch voliert hat. Also der ist dann auch in Szenen vorgegangen. Also ein, zwei Mal im Tiebreak vom zweiten Satz hat der Alcaraz bei 4-4 oder 5-4 die Chance gehabt, dass er in Longline passiert und das muss er machen mit der Rückhand. Da spielt er dann halt Cross. Ja, also Alcaraz gestern ab und zu hat ein bisschen gehudelt, wie ich finde. Aber
das Ganze, ja, war auch mein Eindruck. Und zwar, das war genau, wie du sagst, ein bisschen zu viel, ein paar Prozent. Und das hat ihm dann auch am Schluss den Sieg gekostet, weil auch er hat ja versucht dann auch, das war ja gar kein besonderer Aufschlag, der letzte vom Joker, voll drauf zu kacheln, das hat er auch gemacht, nur in die Zuschauerränge mit der Vorhand. Damit war es dann gegessen, die ganze Partie. Und das war auch mein Eindruck. Ja. Bei all dem, was er rausgeholt hat, ich finde, spielerisch ist noch mehr drin. Ich will nicht sagen, auf Hardcourt haben ja beide eine lange Pause hinter sich und der Djokovic hat es dann wieder, wie du genau, so wie ich es auch sagen würde, jetzt natürlich erklärt hast, geschafft irgendwie, also sich zu steigern unter Druck, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob es sein absolut bestes Tennis war, er hat auch Fehler gemacht, er musste Fehler machen, weil diese Urgewalt des Alcaraz, die kannst du manchmal nicht einbremsen. Und dann war es doch also auch schön zu sehen, weißt du, wie wichtig das dem Burschen ist, dem jungen Burschen. Der Alcaraz sitzt dann dort, vergräbt sein Gesicht im Handtuch und hat ehrliche, authentische Tränen geweint, um dann gleich wieder zu lächeln, weil er gemerkt hat, das Publikum gutiert das und es will ihm sozusagen helfen mit ein bisschen Applaus. Er war dann groß zu sehen im ganzen Stadion auf dieser Videowand. Und das waren dann schon also erstaunliche Momente. Und beim Djokovic, das hat mich erinnert an den Andrew Ili, wer ihn noch kennt. Ja. Das war ein rumänienstämmiger Australier, der einmal, glaube ich, zufällig im Finale von St. Pölten, wo er dort sein Leiberl zerrissen hat. Allerdings schneller als der Djokovic. Der hat ein bisschen Mühe gehabt beim Rip of the T-Shirt. Aber es war unglaublich. Ich habe ihn das auch schon machen sehen. 2012 im Australian Open Finale gegen Rafa. Jetzt kann man es natürlich nicht vergleichen angesichts der Wichtigkeit, aber es ist doch, für ihn ist es, glaube ich, das ist ja auch für ihn unglaublich. Wo ich glaube, das ist es, warum er noch spielt, um sich eben auch selber zu überraschen in solchen Matches, wo du dann sagst, das geht nicht mehr, und ich kann nicht mehr und jetzt der andere schon wieder, und das alles zu überwinden und dann am Ende irgendwie als Sieger hervorzugehen.
Ja, bemerkenswert in jeder Hinsicht, dieses Finale. War grandios, und bei Djokovic ist mir halt aufgefallen, und das ist schon im Frühjahr auch so gewesen, aber dass er jetzt wirklich wieder von dem Trip weg ist. Er war ja extrem dünn vor 2 Jahren, fand ich, und jetzt hat er schon wirklich einen kräftigen Oberkörper wieder. Und sein Fitnesscoach gestern, also ich glaube, Ivanisevic hat das Spiel, glaube ich, nicht genossen. Weil der musste da 3 Stunden 50 dort sitzen in der
das
Hitze.
Hat so ausgeschaut, ja.
Ja, der muss da 3 Stunden 50 in dieser Hitze sitzen, kann nicht aufs Klo, hat hoffentlich zwischendurch was getrunken. Und also am lautesten war Marco Panici, der Fitnesscoach. Und dann hat der eine
Übrigens ein ehemaliger, glaube ich, ein ehemaliger, weiß nicht, ob Weltrekordler, aber der war doch ein Weitspringer, habe ich gehört.
Genau, das habe ich auch gehört. Der war sehr vokal, und Juan Carlos Ferrero hat die ganze Zeit reingetextet, wirklich nach jedem Punkt. Es ist auch gewöhnungsbedürftig, finde ich. Da lobe ich mir.
Ja.
Taugt mir jetzt nicht so, ehrlicherweise.
Naja, aber vor allem, es ist ja auch so, dass ich weiß nicht, wo die sitzen, ja. Also dann hört das Herz der Joker natürlich nicht. Aber wenn das irgendwo dann doch. Ja, das wird schon so, aber du hast recht, das hat mich auch gestört. Und ein bisschen Spanisch versteht er ja dann doch auch. Also, ja, ich weiß nicht. Also, das mit dem ist das jetzt erlaubtes Coaching?
Ich glaube schon. Ja, es ist seit einem Jahr erlaubt. Ja. Ich finde es ja lustig, aber dass der Djokovic eben wirklich alle Sprachen spricht und dass er immer auf Italienisch angefeuert wird.
Ja.
Ja, schön.
Ja. Lieber Jens, die anderen Takeaways, willst du die nach einer kurzen Pause machen?
Nein, die machen wir jetzt, weil nach einer kurzen Pause machen wir dann die Frauen. Ja, mein erstes Takeaway ist, dass Max Purcell ausschaut wie in einem Film, früher mal The Flodders gegeben. Aber irgendwie vom Spielen her taugt mir das, wenn jemand über den Platz fliegt und gerne ans Netz vorfliegt und dann doch ein paar Leute überrascht damit und fast gern Alcaraz gewonnen hätte. Das ist mein Takeaway, dass solche Spieler nicht wahrscheinlich ein Grand Slam-Turnier gewinnen können. Aber als Abwechslung finde ich jemanden wie Max Purcell sehr, sehr nett, und ich glaube, als zweites Takeaway, ja, ich bin mir nicht sicher, was ich vom Halbfinaleinzug vom Zverev halten soll, weil ich glaube, der Medvedev ist überspielt. Ich glaube, der ist müde, und im Gegensatz zu anderen Leuten, mit denen ich letzte Zeit geredet habe, glaube ich nicht, dass Medvedev bei den US Open was reißen wird. Das sind meine Takeaways.
Ja, also du hast mir ein Takeaway weggetaked schon, und zwar den Herrn Max Purcell, den hätte ich auch als Ersten natürlich erwähnt, weil das doch bemerkenswert ist, den Rhythmus erst einmal bilden, den Wawrinka gut, da hätten wir uns beide gefreut, wenn, glaube ich, sein Lauf weitergegangen wäre, glatt, 6-4, 6-2 und dann den Alcaraz, aber wieder bis zum Rand, also da muss man schon sagen, und das ist aber etwas, das traue ich mich jetzt nicht einzuordnen, ist es wirklich nur 60% Alcaraz gewesen, waren es 120 Purcell, oder Purcell, das kann man schwer sagen. In diesem Zusammenhang lassen wir es dabei, also ein Viertelfinalist, und das ist eher einer, den wir schon lange beobachten, noch dazu ist Qualifikant. Es wird ihm nicht geschadet haben, sage ich jetzt einmal, für den Rest der Saison. Ein weiterer, dem sowas Ähnliches passiert, und da sage ich jetzt bewusst passiert, ist der Herr Lucky Loser.
Wahnsinn.
Papierin, der leider aus deutscher Sicht den Altmaier niedergerungen hat, der auch Lucky Loser war zum Auftakt. Dann kriegt er Walkover, also das ist natürlich mehr als angenehm gegen den Chari. Und dann den Rusuvori, das ist natürlich, wie kann der den Rublev schlagen? Das habe ich nicht gesehen. Und ansonsten habe ich sehr viel gesehen, aber das habe ich gerade nicht gesehen, das Match. Naja, und dann Hurkacz. Und jetzt muss ich noch einmal sagen, dieser Quervergleich Hurkacz, also jetzt sagt man so, naja, dem fällt es mental, aber der spielt eine perfekte Partie gegen den Alcaraz und macht dann einen bläden Völler und dann. Und weißt du, und dann, das ist eben das, wie knapp das alles ist. Und deswegen ist der kein Großer, der hätte alles. Ich meine, ist schon körperlich größer als alle anderen, die da vorne mit. Nein, Zverev, glaube ich, ist noch größer. Zu dem komme ich dann gleich. Aber es ist schon interessant, wie hart dann das Schicksal ist und woran es dann wirklich liegt. Ich traue mich gar nicht sagen, immer wieder mental, aber Ja, vielleicht ja doch. Warum macht man den blöden Punkt nicht, den man noch braucht, ne?
Ja, das ist ja das Schöne am Tennis, finde ich, dass der Alcaraz im ersten Satz gegen Hukac überhaupt keine Chance hat. Aber
Gar nicht.
wirklich, wirklich überhaupt keine Chance hat. Und das aber nach dem 6-2 war es, glaube ich, der erste Satz, dass halt wieder neu losgeht. Ja,
Sechs.
und dass es wurscht ist, oder
Na, sechs, zwei, recht, ja. Sechs.
dass es vielleicht sogar besser ist, den ersten Satz, oder ganz sicher besser ist, den ersten Satz 6-2 zu verlieren, als im Tiebreak mit 7-9. Weil du hast weniger Kräfte verbraucht, musst dich nicht ärgern und es geht dann wieder von vorne los. Und der Hurkacz, Wimbledon gegen Djokovic, ja, da muss er einen, den ersten Satz muss er gewinnen. So, und dann schauen wir uns das an. Ob er noch zwei weitere gewinnt, weiß ich nicht. Aber wenn er natürlich durchserviert, dann ist das ein sehr guter Spieler. Aber ganz großer, ich meine, wer ist schon ein ganz großer, wenn man die mit Djokovic, Federer, Nadal vergleicht? Vielleicht wird Alcaraz einmal einer. Im Moment ist er es auch noch nicht, weil er einfach noch zu jung ist.
Auch richtig, jawohl. So, ich möchte noch erwähnen, der Vollständigkeit halber, weil natürlich die Woche davor der Herr Sinner im strahlenden Rampenlicht stand und sich jetzt beugen musste dem Lajovic. Ja, das kann man jetzt beurteilen, wie man will. Der ist dann gegen den Fritz out of Saft gewesen. Der Herr Lajovic, so schaut es aus, weil er bei 0-5 zurückziehen musste. Aber dann noch natürlich, also wenn du da jetzt anschaust, den letzten Namen, den ich jetzt sage, und das ist jetzt bitter für meine Beurteilung des Zverev, wann ich heute. Halt an Manarino habe in einem Viertelfinale eines Tausend, das gibt es fast keine einfachere Auslosung mehr. Sage ich jetzt so dahin, überhaupt angesichts der Ausgangslage, das er gegen den noch nie. Probleme hatte auch diesmal nicht. Und den Medvedev niederzuringen, das habe ich gesehen. Ich habe mich gefreut für den Zverev, aber da hat mir auch, so wie dir, glaube ich, da haben wir ein paar Prozent gefehlt, die er sonst nicht vermissen lässt. Und zwar bei Medvedev, das weiß ich nicht, ob das wirklich so der Klasse des Zverev ist. Das ist schwer einzuordnen. Und dann, naja, gut, knapp gegen Djokovic einmal mehr. Ja, schön für den Zverev. Die Auslosung war gnädig, behaupte ich. Jetzt einmal mit Ausnahme des Namens Medvedev, der aber, glaube ich, nicht ganz der sonstige Medvedev war. Also, das sind so meine Geschichten, die ich da noch sehe. Was soll man sonst sagen? Deminau auch früh raus, ist eigentlich kein Wunder. Monfils wieder mal aufgezeigt. Und das habe ich sehr geil gefunden, dass der Hund, dem das Level signiert, nämlich der Djokovic-Hund, mit quasi so, naja, 17. Also ich weiß nicht, jedenfalls, ihn ein bisschen gekeckelt hat, aber doch auch liebevoll. Nicht? Und der Monfils hat, der Lamont hat natürlich auch mitgespielt. Das habe ich recht sympathisch gefunden. Ich weiß nicht, ob ich so die Kontenance wahre, wenn ich gegen Anschuss 17 mal anrenne. Das erinnert mich ja an Borg Cerulaitis, diese große Geschichte, also der ehemalige Trauzeuge des Björn Borg, der schon verstorben ist, nicht der Borg, aber der Cerulaitis, der hat, glaube ich, glaub 0-19 gegen, oder irgend so ähnlich. Da gibt es ein paar so Bilanzen, die also fürchterlich sind.
Ja,
Ja.
also sind 19 sind es jetzt bei Djokovic gegen Monfils.
Aha.
Und Gerolaitis hat ja dann gegen Connors, ich glaube, noch 12 Niederlagen gewonnen und hat gesagt, dann den Klassiker eben, nobody beats wie das Gerolaitis
Ja.
13 times in a row.
Naja, wobei er den Björn vergessen hat.
Ja, und da gibt es ja auch Federer Ferrer ist, glaube ich, 16 oder 17-0. Es gibt halt ein paar so. Oder Federer Juschny ist auch ganz übel. Also, naja. Nun gut, also zu Zverev nur ein Wort, weil ich das auch öfter bei den Facebook-Kommentaren von Tennis lese. Und ja, er wird nie ein Spitzenspieler
Jetzt bin
werden.
ich gespannt, was du sagst.
Nein, nein, ich sag einfach, ob die Leute einfach irgendwo angrenzt sind, wenn sie sagen, dass der Zverev nie ein Spitzenspieler werden wird. Oder, also, das sind eh nur ganz wenige. Aber der hat zweimal die ATP-Finals gewonnen, hat 5000er gewonnen und hat halt dieses eine US Open-Finale, das hat er wirklich verloren. Der Dominic hat das ja nicht gewonnen, sondern das wäre fast verloren. Und also in Frage zu stellen, dass Alexander Zverev ein herausragender Spitzenspieler der letzten Jahre war, da muss man sich ja wirklich fragen, ob manche Leute, aber das ist halt wieder auch diese sozialen Medien, manche Leute einfach, ja, einfach nur was schreiben, damit sie was schreiben. Und Hauptsache deppert genug.
Ja, es ist viel zu hart, da bin ich auch bei dir. Aber es ist für mich, der Zverev, es muss viel
Ja,
zusammenkommen,
eh, aber das gilt ja für alle
dass
anderen
er
auch.
es holt und dann muss er auch dort eben zeigen, das wird er müssen, irgendwann. Das wird er, glaube ich, auch schaffen, hoffe ich, dass eben dieser Teufel des angesprochenen, wirklich selbstvergebenen, trotz mehrmaliger, wirklich völlig sicher scheinender Vorsprünge, vergebenen US Open-Titels ihm nicht nur immer im Kopf sitzt, wenn es dann soweit ist. Aber das, soweit ist es noch nicht und insofern, die Leute sind natürlich entschuldige Koffer. Ja.
So, und, abschließend, nur als Vorausblick, ich glaube, dass die Chance, dass Djokovic die US Open gewinnt, größer ist, als dass Alcaraz sie wieder gewinnt. Und aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, es gibt mehr Spieler, die gegen Alcaraz gewinnen können, als Spieler, die gegen Djokovic gewinnen können. Das ist mein Take des Tages.
Derzeitigen Form sicher und ich bin auch gar nicht, es bleibt abzuwarten, das darf man nicht vergessen, erinnern wir uns gemeinsam, wie viele Verletzungen der junge Bursche gehabt hat und wie der dann doch auch wirklich auszart war und das war jetzt eine mehr als, das war sozusagen eine Doppelwoche von der körperlichen Anstrengung her für ihn und der Joker hat sich heute halt im Finale mitgeißeln müssen und hat da knapp die Oberhand behalten, aber das ist jetzt gut, es ist nur ein bisschen hin. Die werden sich alle ausruhen, das schon, aber ich weiß nicht. Also da. Und spielerisch hat er mich nicht überzeugt, da bin ich bei dir. Der kann auch irgendwo am Anfang relativ glatt irgendwo überraschend hängen bleiben, glaube ich. Aber das ist nur so ins Blaue gesprochen, nachdem er gesetzt ist in der Nummer 1. Wird es wahrscheinlich nicht so sein.
Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, und bei den Frauen, jetzt maule ich über sie seit Jahren, also ich maule ja nicht, weil ich sie ja gern mag, aber ich sage, sie ist einfach nicht gut genug und die Rede ist natürlich von Corey oder wie man sagen muss mittlerweile, ja Coco Gauff, die jetzt nach Washington 500er, gut, ist schön, aber jetzt hat sie auch ein Tausender gewonnen, dann im Finale gegen die Muchova, die mich im Finale ein bisschen enttäuscht hat spielerisch, aber vielleicht haben da auch die Nerven Rolle gespielt und das war ja auch bei den Frauen schon. Das war noch unmenschlich heißer, noch unmenschlicher heiß vielleicht. Ich weiß nicht, wie das Deutsche
Na, heißere, heißer.
heißerer. Es war heißerer, genau. Und aber das hat man nämlich gesehen, wie sich dieses rosa Shirt von der Muchova immer weiter ins Dunkelrosa verfärbt hat. Aber Coco Gauff hat jetzt ein 500er gewonnen, hat ein Tausender gewonnen und ich lese auf manchen Seiten, dass sie sich in den engeren Favoritenkreis für die US Open gespielt hat. Da sage ich nein, glaube ich nicht. Aber immerhin die Swiatek geschlagen im Halbfinale, auch wieder komisch, weil gegen die hat sie bis jetzt noch nicht einmal einen Satz, war nicht einmal nah dran an einem Satzgewinn. Und ich weiß nicht, ob man alles, aber wie viel muss man darauf auf jenen Mann schieben, Andi, der da plötzlich draußen sitzt mit einem schwarzen Anglerkaperl bei 50 Grad im Schatten und der hat einen schwarzen Hut auf, nämlich Brad Gilbert.
Ja, also ich fange ja mal salomonisch an und ich behaupte ins Blaue heraus aus einem Gefühl und ich habe immer ein gutes Gefühl, wie man weiß, als Prophet schon bewiesen, dass die Corey Goff sich die Kritik des Producers Jens Huber übersetzen hat lassen, sehr zu Herzen nahm und jetzt doch auf dem Weg dorthin ist, wo er sie schon lang sehen möchte. Das ist einmal eingangs meine Bemerkung. Ansonsten ist die Rede natürlich von Brad Gilbert, ja. Auch ein Sympathieträger oder eben keiner vom Feinsten. Da schieden sich die Geister schon an und dazu mal. Es war einer, der ein bemerkenswertes Buch geschrieben hat, das ich verschlungen habe, auf mehrfache Hinweise anderer, wo es auch schon in die Psychologie hineinging, allerdings ohne dass irgendwie so, das war so die Trickkiste, die schmutzige Trickkiste des Herrn Gilbert, der ja auch ein Angstgegner war von Boris Becker. Der hat den immer ausgeschlapft, jahrelang, bevor er dann die Watschen kriegt und Länge mal Breite. Aber da weiß ich jetzt nicht, wie das Head-to-Head ausschaut. Ich weiß, dass der Boris mehrfach glühend war, den man am liebsten dort eine aufgeregt hätte und auch der McEnroe. Der McEnroe hat einmal den Spruch gesagt, das kann ich mich noch ganz genau erinnern, als er verloren hat in irgendeinem Match als hoher Favorit gegen den Gilbert. Gilbert, du bist in Wahrheit nicht würdig, mit mir überhaupt auf demselben Platz zu stehen. Das war ihm wichtig, das zu sagen. Der Gilbert hat nur gelacht und gesagt, naja, ich bin halt besser. Das hat mir sehr gut gefallen. In dem Zusammenhang, Brett Gilbert, ja sicher auch ein Gilbert-Effekt vielleicht, ja. Wobei ich natürlich eher, ich weiß nicht, ich bin beim Coachen eher dem Herrn DC-10, wie er sich nennt, ja, also dem Darren Cahill. Da weiß ich nicht, ob man nicht dessen Handschrift in einem anderen Lager da eher spürt. Ich weiß ja jetzt noch nicht, du sagst ja, der ist aufgetaucht, mehr oder weniger, wie lange da gearbeitet wird, das habe ich mir alles nicht erkundigt. Ich war aber überrascht, nicht nur vom Outfit, ein Angler ist ja lieb, also ein greiser Angler bereits, so wie er ausschaut und dort sitzt mit dem Hirtl, lässiges Hirtl, ja, Brett Gilbert und ja, an und für sich. Ich weiß nicht, also das weiß ich nicht, wie weit das wirklich eine Rolle gespielt hat. Aber er ist natürlich, glaube ich, schon einer, der kurzfristig wen mitreißen kann und so richtig etwas entfachen in einem. Das glaube ich schon. So ein bisschen ein Politeri-Effekt vielleicht eher, als dass er meiner Ansicht nach so einer wäre, der also da ganz gezielt Darren Cahill, glaube ich, als Coach arbeitet, nämlich nachhaltig langfristig. Ja. Ansonsten, was soll man sagen? Die Golfer, endlich hat sie besiegt, die Świątek, oder hat die das eher verloren, deiner Ansicht nach? Bin ich gespannt jetzt, was du sagst. Das war natürlich schwieriger als das Endspiel, wo man dann am Schluss auch ein bisschen Nerven gemerkt hat. Wie übrigens auch beim Joker, das war ja auch, das darf man ja nicht vergessen, der Joker hat auf einmal da Doppelfüller eingestreut, wo er Chance servieren hätte können, also das war auch, da sieht man, sind alle nur Menschen, gehen halt anders damit um als der Rest.
Ja, der Djokovic hat ja gegen Zverev das Gleiche gemacht. Er hat ja gegen Zverev im zweiten Satz auch bei 5-4 aufgeschlagen aufs Match. Ja. Genauso wie jetzt im dritten Satz bei 5-4 aufgeschlagen hat gegen Alcaraz. Ja, bei Świątek, da würde ich diesmal eine 50-50 Proposition da anlegen. Natürlich hat sie mitgeholfen. Die Goff ist ja die einzige, die ihr, finde ich, athletisch das Wasser reichen kann, was die Bewegung auf dem Platz angeht. Angeblich hat Brad Gilbert den Vorhandschwung verkürzt. Ja, okay, kann man sagen, kann man auch nicht sagen. Und mich hat es einfach gefreut für die Goff. Und wie man gesehen hat nach dem Matchball gegen die Świątek, wie sich die Goff selbst freut, wie wichtig ihr das war. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das Finale dann relativ glatt gewinnt hat. Im zweiten Satz ja bei 5-2 schon Matchbälle gehabt, glaube ich 40-15. Hat dann doch wieder ein bisschen gezittert, hat es dann 6-3, 6-4 gewonnen. Aber für mich spannend ist natürlich für mich die Muchova zum Zuschauen, trotz allem. Ja. Die Muchova ja. hat leider null Charisma halt auch. Und ja. Goff hat ganz viel Charisma. Ja. Also die Muchova ist für mich spannender, weil die, gerade wie sie gegen die Sabalenka wieder gespielt hat, wo sie dann nachgeht den Bällen, wo sie Aufschlagvolley spielt, wo sie einen Slice einstreut. Da muss man natürlich auch sagen, die Goff hat auch da Slice gespielt, hat vorher einen Slice gespielt. Da war schon auch ein bisschen mehr Variation drin. Und vielleicht ist es auch das, was der Gilbert ihr mitgibt. Also ich finde es super, dass sie gewonnen hat. Ich glaube nicht, dass sie bei den US Open, weil dann ist er noch einmal. Die Pegula ist in der Weltrangliste zwar vor ihr, aber ich kenne die amerikanischen Pappenheimer ja schon. Da wird so viel Druck auf der Goff sein, so viel Erwartungsdruck. Und sie wird wahrscheinlich die Night Session spielen. Und so gut ist ja nicht, dass sie das einfach locker wegspielt, wie die Świątek in frühen Runden meistens ist. Also ich sehe sie da nicht im engeren Favoritenkreis. Ich glaube immer noch, dass die Świątek das gewinnen wird, einfach weil sie physisch dann einfach zu gut ist. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist nur ein Bauchgefühl, dass die Iga, während ich dann im Flieger zurück nach London sitze und dann von London irgendwann einmal Stunden später nach München weiterfliegen werde, glaube ich, dass ich mit einer neuerlichen US Open-Siegerin Iga Świątek aufwachen werde.
Es ist ja jetzt nicht so spannend, weil ich suche ja, wie man weiß, als geborener Rebell und ein bisschen einer, der also die Leute gerne aus der Reserve lockt, irgendwas, wo ich dir widersprechen könnte. Ich finde nichts, ich muss heute in allem mit dir d'accord gehen und kann das nur unterstreichen, was du sagst. Also deswegen sage ich nicht alles noch einmal, weil ich hätte es wieder genauso gesehen und gesagt. Also damit ist eh schon alles eigentlich erklärt, glaube ich, oder haben wir wen vergessen, lieber Jens?
Ja, vielleicht sollte man insgesamt sagen, dass ich glaube, die Cincinnati jetzt mit US Open, natürlich ist der gleiche Untergrund, aber wenn du schaust, wo gespielt wird, die großen Matches, da ist alles im Freien, das heißt also wirklich im Freien, da gibt es kein Dach und in New York am Arthur Ashe oder auch im Louis Armstrong Stadium, da ist halt ein Dach und das ist geschlossen, das ist einfach langsamer auch. Und das kommt halt jemandem, finde ich, wie der Świątek zugute. Und ob die Goff damit umgehen kann, bin ich mir nicht sicher, so richtig.
Ja, ich wollte doch noch einmal kurz den Namen Muchova aufgreifen, weil die Sabalenka muss das einmal schlagen, ja, und auch vorher die Sakkari. Also das ist doch, und schon zu Beginn da drei Sätze gegen die Matic. Also man hat es dann auch gesehen, oder ganz einmal, die Harald Meier auch drei Sätze. Also das war ja für die kein Spaziergang, das hat man dann auch gesehen mit dieser Oberschenkelbandage und da war dann, glaube ich, auch im Endspiel. Das ist weniger den Nerven geschuldet, als dass die halt wirklich nichts mehr im Tank hatte. Aber da bin ich auch bei dir und das ist natürlich ein trauriges Schicksal, wenn man sozusagen wenig Ausstrahlung mitbringt und von daher ein bisschen ein graue Maus-Image hat. Aber wenn man wirklich schaut, das Tennis interessierter ist das schon, da bin ich wiederum genau bei dir. Das ist schon schön zuzusehen, wie die gespielt, auch wie gescheit sie manchmal spielt und auch wie ruhig sie ist, wenn es eng wird. Das sind alles Attribute, wo ich glaube, die könnte sich schon da langfristig auch in der erweiterten Weltspitze sozusagen festsetzen jetzt. Wird man sehen, ob das an Lorbeer zu viel, zu früh ist. Ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sich erholt. Muss nicht sein, dass die bei den US Open wieder so weit kommt, kann aber sein.
Ja, also bei der Muchova darf man nicht vergessen, wie oft die verletzt war, weil die war schon im Halbfinale Australian Open vor ein paar Jahren, und heuer war sie Finale Paris, und ist jetzt erstmals Top 10. Also ist seit heute Nummer 10 der Welt, was viele freuen wird, weil das Sakkari-Stichwort, bei den French Open war Muchova nicht gesetzt und die Sakkari kriegt die in der ersten Runde und fliegt natürlich sofort raus. Was heißt dann nicht natürlich, aber das ist die beschissenste Auslosung, die du haben kannst. Und das wird jetzt zumindest bei den US Open, was die Muchova anbelangt, nicht passieren. Jo, Pause.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Du kannst gerne anfangen, weil meine Mitarbeiterin der Woche wirst du eh nicht haben.
Sicher habe ich die nicht, weil ich mache es ganz einfach, langweilig, aber verdient. Ich nehme den Herrn Djokovic, der mich in vielen Parametern dieses fantastischen Sports zu Gänsehauterlebnissen mitgenommen hat in dieser langen Nacht der Detektive. Wir sind ja noch immer, man kann ja nicht von Schlaf sprechen, weil das musste ja nachverarbeitet werden. Und jetzt haben wir doch, mit deiner Hilfe habe ich dann doch ein paar, hoffe ich doch, recht, wie sagt man, vielleicht sogar nur entertainende Worte gefunden, aber es war sehr schön. Danke, dass wir darüber sprechen durften. Und der Djokovic, also wirklich vorbildlich, und ich mag ihm auch nicht hundertprozentig, es wird ihm wurscht sein. Ja. Aber ich verehre ihn, so schon.
Ja, dieser Kampfgeist ist einfach, das ist so unfassbar und unbegreiflich, und das, was ihn halt von, ja, nicht vom Nadal. Der Nadal ist auch jemand, den würde ich von dem her auf eine Ebene stellen. Und vielleicht ist auch Murray jemand, der den gleichen Kampfgeist hat. Aber Murray ist halt nicht so gut als Tennisspieler.
Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich hätte viele Mitarbeiterinnen.
Ja, gern. Ich nehme natürlich Taylor.
Aber wen nimmst du?
Ja, ich nehme natürlich Taylor Townsend, der ich unheimlich gern beim Tennisspielen zuschaue und die in Cincinnati gewonnen hat. Mit Alicia Parks haben sie das Doppel gewonnen. Und die Townsend ist natürlich nicht fit genug, dass sie im Einzel was reißt, aber wir erinnern uns, vor 2, 3 Jahren oder waren schon 4 Jahre, hat sie ja bei den US Open gegen die Halep Aufschlag-Volley gespielt, einfach ganz konsequent, jede Wuchtel getroffen, jeden Volley getroffen, hat die Halep geschlagen. Übrigens, Halep macht nach wie vor Urlaub, weil sie ja nicht spielen darf. Das ist auch ganz eine komische Geschichte, die Halep-Geschichte, da müssten wir vielleicht eine halbe Stunde drüber reden. Ja, Goff hätte es verdient, Djokovic sowieso, Andres Molteni hätte es verdient, der Doppelsieger. Aber ich nehme in dieser Woche, einfach weil sich's anbietet, und sie war schon im Endspiel, ich glaube, es waren die French Open, wo sie mit Leila Fernandes im Endspiel war, Taylor Townsend, meine Mitarbeiterin der Woche.
Auch JH hätte es verdient, Jens Huber, weil ich glaube, du hast auch deinen Urlaub geopfert, oder?
Natürlich, natürlich.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.